Zum heutigen FIF-Podcast darf ich sehr herzlich Markus Duvel begrüßen. Er kommt aus Utrecht zu uns und ist Philosoph, versteht sich als philosophischer Ethiker. Und als solcher ist er gegenwärtig auch Gastprofessor am Institut für Philosophie der TU Darmstadt. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Bioethik und der Menschenrechte. Letztere sind Thema auch seines Vortrags zum Auftakt des akademischen Viertels in diesem Wintersemester am 23. November 2022. Herr Duvel, herzlich willkommen zum FIF-Podcast und zu diesem Gespräch, das wir via Zoom führen.
Dankeschön.
Eingangs unseres Gesprächs eine ganz grundsätzliche, knappe, aber doch letztlich auch umfängliche Frage. Was interessiert Sie als Ethiker am Thema Menschenrechte?
Ja, die Frage ist nicht ganz einfach. Denn einerseits ist es unstrittig, dass Menschenrechte einer der zentralen normativen Begriffe sind seit dem Zweiten Weltkrieg und im Prinzip auch schon viel früher. Aber man dachte lange Zeit nicht, dass das irgendwas mit Ethik zu tun hat. Nach dem Kalten Krieg dachte man, Menschenrechte, das ist etwas, das akzeptieren sowieso alle. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Also einerseits hat man den Katalog der Menschenrechte enorm erweitert. Es geht nicht mehr nur um Genozid und Folter. Es geht auch um soziale Rechte, Rechte von Menschen mit Behinderungen und so weiter. Und zudem findet man aber stets mehr Autoren, die Zweifel säen an der Zukunft der Menschenrechte. Man findet Buchtitel wie The End of Human Rights. Es sind Menschen, die sagen, die Menschenrechte sind eurozentrisch, müssen Tiere nicht auch Rechte haben, haben Roboter Rechte, sind nicht die Menschenrechte schuld daran, dass wir die Erde ausbeuten und zerstören. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass die Menschenrechte strittig geworden sind. Und sie sind nicht nur strittig als Thema der Rechtswissenschaften, sondern Menschen suchen nach einer philosophischen Perspektive auf die Menschenrechte. Sie suchen nach ideengeschichtlichen Erklärungen, wie sind die Menschenrechte zustande gekommen, nach philosophischen Begründungen. Wenn sich die Ethik mit Menschenrechten beschäftigt, ist das einerseits ein schlechtes Zeichen. Es bedeutet, hier ist was strittig geworden und ist andererseits auch ein Zeichen dafür, dass moderne Gesellschaften sich mit ihren eigenen normativen Grundlagen beschäftigt. Und das ist ja an sich nicht verkehrt. So sollte es sein.
Sie pointieren direkt die Zukunft der Menschenrechte. Und gegenwärtig kann man ja direkt den Eindruck gewinnen, als beförderten Krisenzeiten ein gesteigertes Interesse auch an Zukunftsfragen. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat soeben ein Buch zur Zukunft der Demokratie vorgelegt. Der Philosoph Markus Gabriel, jüngst gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen, ein Manifest Towards a New Enlightenment verfasst, das explizit Future-Oriented Humanities, also zukunftsorientierte Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, implikat. Nicht jede Krise ist eine Chance, wie ein allzu banaler Gemeinspruch behauptet. Eine jede Krise ist zunächst einmal eine Krise. Aber jede Krise nötigt, dem Wortsinne des griechischen Verbums krinein gemäß, zu einer Entscheidung. Welche Entscheidung verbindet sich für Sie mit der Idee der Menschenrechte bzw. einer Philosophie, einer Ethik der Menschenrechte?
Naja, Sie können zunächst einmal denken, es geht um die Entscheidung Putin, Erdogan, Xi Jinping auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Staaten, die sich Demokratie und Menschenrechten verpflichtet sehen. Aber das ist mir viel zu einfach. Denn diese Sichtweise setzt voraus, dass wir bereits wüssten, wie menschenrechtliche Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aussehen. Und Das scheint mir gar nicht so klar zu sein. Natürlich ist klar, ex negativo, die Ordnung, die Putin errichtet hat in Russland, die wird es nicht sein. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir sicher sein können, dass der Westen auf dem richtigen Weg ist, wenn man vom Westen überhaupt noch reden kann. Also ich denke, es ist zunächst einmal notwendig, darüber nachzudenken, wie denn eine menschenrechtliche Politik im 21. Jahrhundert aussehen müsste. Und das bedeutet, wir müssen fragen, wenn wir Klimawandel nehmen, künstliche Intelligenz, das digitale Zeitalter, Freiheit im digitalen Zeitalter, Weltarmut, Migration. Was wären dann die Antworten? Was wären denn die Schritte, die genommen werden müssten? Und insofern denke ich, dass eine Future-Oriented Humanities, wie Gabriel das nennt, durchaus wichtig ist. Also wir müssen von den Geisteswissenschaften her über die Zukunft nachdenken. Aber anders als Gabriel denke ich, dass da viel, viel mehr offene Fragen sind, als er das annimmt. Und ich denke, es wäre wichtig zu sehen, Menschenrechte sind nicht allein und vielleicht nicht mal primär ein Thema für Aktivisten, auch nicht für akademische Aktivisten, sondern es geht hier darum, etwas zu verstehen. Es geht darum, kritisch nachzudenken, wie die Situation der Menschenrechte ist und wie sie weiterentwickelt werden müssen.
Ehe wir gleich nochmal genauer auf das Thema der Zukunft der Menschenrechte zu sprechen kommen, würde ich gerne dem Begriff der Menschenwürde Aufmerksamkeit schenken, den Sie in Ihren Arbeiten ja mit Bedacht auch als normativen Grundbegriff der Menschenrechte herausarbeiten. Jeder kennt ihn aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, auch aus Artikel 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Was bekannt ist, ist freilich, wie Hegel gesagt hat, noch nicht erkannt. Tatsächlich kennzeichnet den Begriff eine charakteristische Unbestimmtheit. Theodor Heuss nannte den Grundsatz der Menschenwürde eine nicht interpretierte These. Warum braucht es für die Sache der Menschenrechte den Rekurs auf diesen unbestimmten Begriff?
Nun, man hat die Menschenwürde in der Vergangenheit primär als Begriff aufgefasst, der eine absolute Grenze markiert. Also das Verbot, Menschen vollständig zu instrumentalisieren. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg dominant. Und darüber geriet ein anderer Gedanke etwas in den Hintergrund, nämlich dass die Menschenwürde als Grundlage aufzufassen ist der gesamten Verfassungsordnung. Das heißt, die Idee ist, weil der Menschen ein Wesen ist, dem Würde zukommt, darum haben Menschen Menschenrechte und darum müssen politische Ordnungen als menschenrechtliche Ordnungen gestaltet werden. Nun, gerade in einer Zeit, in denen es um Transformationen der politischen Ordnung geht, spielt dieser Gedanke der Menschenwürde als Begründung des gesamten normativen Ordnungssystems eine zentrale Rolle, wie mir scheint. Das heißt, es ist denkbar, dass wir Verfassungsordnungen, Gesetze transformieren, dass wir auch politische Institutionen verändern. Und meines Erachtens müssen sie auch verändert werden. Wenn die Herausforderungen sich verändern, müssen auch die normativen Antworten verändert sein. Aber diese Transformation sollte auf der Basis der Menschenwürde geschehen. Und insofern halte ich diesen Begriff für wesentlich. Und ja, Sie verweisen nach der These von Theodor Heuss, Menschenwürde als nicht interpretierte These. Das klingt, als sei die Menschenwürde eine Art Lehrformel, also etwas, wo jeder drauf projizieren kann, was immer er oder sie möchte. Und zum Teil funktioniert das auch so. Das ist natürlich problematisch, aber man kann es auch anders verstehen. Also die Philosophen Wilhelm Dilthey oder Helmut Plessner redeten von der Unergründlichkeit des Menschen. Das heißt, sie dachten, wenn wir den Menschen als Wesen mit Würde sehen, dann ist der Mensch nicht festgelegt auf spezifische kulturelle Ordnungen, sondern Menschen schaffen kulturelle Ordnungen neu. Das heißt, menschenrechtliche Ordnungen sind nicht Ordnungen, die von vornherein feststehen, die so sind wie Europa oder die USA, sondern Ordnungen, die der Unerschöpflichkeit der Menschenwürde Rechnung tragen, sind Ordnungen, die gestaltet werden, die sich verändern, die eine bestimmte Form von Kreativität aufweisen.
Also könnte man sagen, Menschenwürde ist gewissermaßen eine Leitperspektive auch für uns als Kulturwesen.
Sicher.
Nun haben Sie es gerade schon angesprochen, die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, die Erfahrung des Holocaust, worauf ja die allgemeine Menschenrechtserklärung 1948 auch direkt rekurriert. Menschenrechtliche Forderungen, Menschenrechtskataloge haben sich seitdem auch immer wieder verändert, sind erweitert worden. Ein Beispiel sind zum Beispiel aus jüngerer Vergangenheit islamische Menschenrechtsdeklarationen, die versucht haben, den vermeintlich exklusiv westlichen Menschenrechtserklärungen eine dezidiert islamische Perspektive mit dem Vorrang der Scharia entgegenzustellen. Zum Thema Menschenrechte gehört insofern, könnte man sagen, der Streit um ihr angemessenes Verständnis, heute vielleicht mehr denn je. Ist aus Ihrer Sicht die Herkunft der Menschenrechte aus westlicher europäischer Tradition ein Problem für Ihre Zukunft?
Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder mit der Frage beschäftigt, wo die Menschenrechte eigentlich herkommen. Also ich habe bei Cambridge University Press ein dickes Buch über das Cambridge Handbook on Human Dignity rausgegeben, wo wir eine ganze Menge Quellen versammelt haben und Artikel, die versucht haben, diese Geschichte zu rekonstruieren. Und im Augenblick arbeite ich an einem Buch, wo es um einen Vergleich westlicher und chinesischer Traditionen zur Menschenwürde geht. Und ich kann im Augenblick nur feststellen, dass wir keine definitive Geschichte der Entstehung der Menschenrechtsidee haben. Es gibt hier konkurrierende Narrative. Es gibt Stories, die sagen, es gibt christliche Grundlagen der Menschenrechte. Die Aufklärung wird bemüht, verschiedene Unterdrückungserfahrungen. Aber keine dieser Erläuterungen scheint mir ausreichend zu sein. Das sind immer nur Teilperspektiven. Es ist völlig klar, dass die Menschenrechte nicht ohne weiteres eine Erfindung des Christentums sind. Und es ist auch völlig klar, dass nicht einfach die Menschenrechte als Resultat der Religionskriege aufgefasst werden können. All das hat nur zum Teil eine Plausibilität, aber keins dieser Stories bietet ein Gesamtbild. Und mir scheint im Augenblick besonders interessant, sich zu fragen, ob nicht Entwicklungen im Hochmittelalter zur Entwicklung dieser Menschenrechtsidee besonders beigetragen haben. Und das Interessante daran ist, das sind Entwicklungen, die mit der Aristoteles-Rezeption zu tun haben, wie sie erst durch die westliche Rezeption islamischer Quellen möglich wurde. Das heißt, islamische Autoren des Hochmittelalters haben Aristoteles rezipiert und im Westen hat man diese Quellen studiert und meines Erachtens ist genau dieser Prozess einer der Gründe, dass wir gewissermaßen die Menschenrechtsidee entwickelt haben. Das ist im Einzelnen sehr kompliziert, da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, aber dass genau dieser Prozess eine gewisse Rolle gespielt hat, das scheint mir relativ klar zu sein. Und wenn Sie sich diese Dimension kurz vor Augen führen, dann muss man doch die Idee, Menschenrechte sind im Westen entstanden, mit einigen Modifikationen zumindest versehen. Und natürlich ist klar, hätte es den Zweiten Weltkrieg und hätte es den Holocaust nicht gegeben, dann wäre die Erklärung von 1948 in der Form nicht gekommen. Aber ich sehe keinen Grund, warum man annehmen sollte, dass diese spezifische Erfahrung im 20. Jahrhundert jetzt der einzige Weg ist, wie man auf die Idee der Menschenrechte kommen kann. Mir scheint, die Menschenrechte sind viel tiefer kulturell verwurzelt und es gibt viel mehr mögliche Wege zur Einsicht zu kommen, dass eine menschenrechtliche Ordnung doch eine gute Idee ist.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, weil es vielleicht auch neue Perspektiven eröffnet auf ein interkulturelles Philosophieren, das dazu nötigt, Abschied zu nehmen von manchen liebgewordenen oder gewöhnlich gewordenen Überzeugungen, die Menschenrechte seien, dezidiert nur als westliche Ideen einzustufen und entsprechend dann auch gewissermaßen zu exportieren oder wie immer man das fassen möchte.
Genau. Ich meine, ich will nicht behaupten, dass es ohne weiteres eine chinesische Menschenwürde-Tradition gibt, aber man muss zumindest mal feststellen, dass es zum Beispiel bei der Abfassung der Menschenrechtskonvention auch chinesische Philosophen waren, die eine zentrale Rolle gespielt haben. Es gibt eine sehr nette Story, dass ein Kant-Forscher aus dem Mittleren Osten und ein chinesischer Philosoph in der Vorbereitungsgruppe zur Abfassung der Erklärung der Menschenrechte saß und die haben bei Eleanor Roosevelt zu Hause darüber diskutiert, wie sich jetzt Kant und Konfuzius zu den Menschenrechten verhalten. Und Eleanor Roosevelt fand es zu einem bestimmten Punkt derart abstrakt, dass sie beschloss, nur noch den Tee zu kochen. Aber die Story zeigt, dass gewissermaßen mehr zu diskutieren ist, als einfach zu sagen, ja, wir haben unsere westlichen Werte, das sind die Menschenrechte und die Chinesen haben jetzt da überhaupt keine Beziehung zu. Wir müssen denen das exportieren. Wenn es so einfach wäre, dann wäre in der Tat das Exportieren der Menschenrechte eine neokoloniale Veranstaltung. Das glaube ich aber nicht. Und ich meine, dass wir das auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung so auch nicht behaupten können, weil die Geschichte der Menschenrechte so noch nicht geschrieben ist. Also das ist eine Sache, die wir erst noch diskutieren müssen, die untersucht werden muss, da ist Forschung nötig.
Ja, abgesehen davon, dass die Menschen in China oder Saudi-Arabien oder sonst wo auch nicht gefallen lassen würden.
Zu Recht.
Diesen Export einfach
zu Recht akzeptieren.
Ja, ja. Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, anders als manch andere sehen Sie in den Menschenrechten keine westliche Ideologie, stimmen auch nicht in den zuweilen zu vernehmenden Schwanengesang auf Sie ein. Vielmehr, so scheint mir, thematisieren Sie aktuelle und künftige Herausforderungen, wie etwa neue Technologien oder auch die Klimakrise, um desto entschiedener und dringlicher für die Zukunft der Menschenrechte zu streiten. Inwiefern sind die genannten Herausforderungen nach Ihrem Urteil ein Fall für eine Ethik der Menschenrechte?
Ja, wie gesagt, mir scheint, dass wir zunächst fragen müssen, wie denn die Antwort der Menschenrechte auf genau diese Krisen aussieht. In Darmstadt haben wir das Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung, wo man fragt, wie können wir denn die Digitalisierung in Zukunft verantwortungsbewusst gestalten, dann wäre mein Beitrag zu dem Thema, wir müssen uns fragen, wie eine menschenrechtliche Perspektive auf die Digitalisierung aussieht. Oder was die Klimakrise angeht, da haben wir letztes Jahr das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gehabt und das Bundesverfassungsgericht hat uns ins Stammbuch geschrieben, Politik muss nicht einfach nur auf heutige Bedrohung der Rechte auf heutige Freiheitsbeschränkungen reagieren, sondern sie muss antizipieren, nachdenken, wie wirkt sich heutige Politik auf Freiheitsbeschränkungen in der Zukunft aus. Das alles sind Entwicklungen, die deutlich machen, wie viel hier noch an Veränderungen nötig ist. Und ich würde sagen, ein Schwanengesang auf die Menschenrechte ist erst dann legitim, wenn man zunächst untersucht hat, wie denn eine menschenrechtliche Antwort auf diese Herausforderungen aussehen würde. Erst wenn man zum Ergebnis kommt, dass die Menschenrechte nicht in der Lage sind, zu diesen Herausforderungen etwas Substanzielles zu sagen, scheint mir ein Schwanengesang erwägbar zu sein. Aber bis diese Frage ausdiskutiert wird, denke ich nicht, dass ein solcher Gesang legitim ist.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr de Wel. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch. Und wir freuen uns auf das akademische Viertel mit Ihnen am 22. November.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich auch darauf.